herzlich willkommen zu Theater Total. Ein Podcast des Theater Bielefeld. Und hier sind Ihre Gastgeber, Norhard Becker und Georg Böhm.
Herzlich willkommen zu Theater Total, unserer dritten Folge. Jetzt, nachdem unsere Jubiläumsfolge hinter uns war, war ja irgendwie auch zu sehr viel Feierkultur egal.
Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt nicht in so ein Loch fallen, weißt du, wie nach so einer Premiere.
Ja, so,
weißt
ja.
Du? Genau.
Ja, das ist jetzt aber Meister geworden, weitermachen.
Genau. Ja. Aber wir müssen uns erst noch mal vorstellen.
Na klar, also ich bin der Partner von Norhard Becker.
Ich bin die Partnerin von Georg Böhm.
Unsere Kategorien, Norhard, für alle, die jetzt zum ersten Mal reinschalten.
Also, wir fangen an mit einem Stückthema. Das ändern wir heute aber ein bisschen ab. Wir haben gedacht, wir reden
mal.
Das
ist ja unser Podcast, machen wir einfach.
Ja, wir machen einfach, wie wir wollen. Wir reden allgemein über Tanz. Und zwar das Tanzensemble des Theater Bielefelds. Ich finde, dass einfach davon zu wenig zu sehen und darüber auch zu wenig geredet wird. Und deswegen machen wir das ganze Thema ganz dick auf.
Ja, würde ich auch sagen.
Als zweites.
Ich habe ja auch mal getanzt.
Hast du auch mal getanzt?
Ja, andere Geschichte.
Oh.
Ja. Breakdance. Oh. Yeah.
Okay.
Zweite Kategorie, Norhard.
Ja, unsere wirklichen Probleme.
Die wirklichen Probleme.
Ja,
also die, ja genau.
Da haben wir uns auch was Tolles ausgedacht heute. Mhm. Ne? Mhm. Also, ich habe da so eine geile Schnapsgeschichte für dich.
Wir überraschen uns damit selbst. Wer wird denn Mitarbeiter der Woche, was ja unsere dritte Kategorie ist?
Ja, das erzählen wir auch gleich. Ein sehr spannender Bühnenarbeiter, der oder Techniker, mittlerweile in der Schlosserei, der schon 30 Jahre im Haus ist. Ne?
Shit.
Genau, spannende Geschichte. Ja. Und als letztes haben wir die Kategorie
Gossip.
Seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben uns heute mit ein paar interessanten Persönlichkeiten aus dem Tanz unterhalten, unter anderem mit Simone de Sandroni.
Thomas Balbo?
Tommaso Balbo.
Ja.
Er lobte, dass ich den Namen gut aussprechen kann.
Ja.
Und da hören wir ein sehr, sehr spannendes Interview mit Simone Santroni. Und da schalten wir nämlich auch gleich mal rein. Wir haben ihn gefragt, so ein bisschen, wie er zum Tanz gekommen ist, was so sein Leben betrifft und was er über auch Diversität im Tanz, was er davon hält.
Mhm.
Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein.
Machen wir ganz cool. Gehen wir einfach
ganz
knallhart
straight.
Rein. So. Ja, genau.
Bam. Und los geht's.
Herzlich willkommen, Simone Santroni. Schön, dich willkommen zu heißen in unserem Podcast-Studio.
Mit Georg Böhm und
Norhard Becker.
Georg Böhm and
Norhard Becker.
Okay, let's start. Simone, do you have an awakening experience why you wanted to become a dancer? So, dein Erweckungserlebnis, warum du ein Tänzer werden wolltest.
So, ich habe das erste Wunsch war, ja, ich wünsche zu auf der Bühne zu performen und dann Tanz als ein bisschen später.
Aber hast du jemanden gesehen oder ein Stück, wo du dachtest, das finde ich geil, ich will Tänzer werden?
Ich habe in vielen Performances viel Vorstellungen gesehen, mit sehr physisch.
Mhm.
So war sehr kompliziert zu teilen, was Theater sind, was Tanz sind. So alles war sehr gemischt oder ja, die Sprache war sehr contaminated, mm-hmm. mit einer die andere.
Like a new art of movements.
Yeah.
Okay.
But how did you get there?
Ich komme von einer Stadt, 100.000 Einwohner, mm-hmm. ist eine kleine Stadt
mm-hmm.
am See. Und dann in der Nähe ist eine kleine Ort, 3.000 Einwohner. Aber diese kleine Stadt hat eine wichtige, sehr wichtige Festival. Und da, ich habe alles gesehen, von Jan Fabre zu Bob Wilson, ich glaube, da war Peter Brook. Und dann die ganze Festival war zwei oder drei Vorstellungen jeden Tag mhm. bis sehr spät Nacht. Ich war eine der Techniker da, weil ich hatte kein Geld für Vorstellungen sehen. So, ich habe gesagt, kann ich als Technician arbeiten? Er sagte, okay, Volunteer.
Mhm.
Ich habe in Volunteer gearbeitet und dann, ich war 70 oder 18 Jahre alt, ich glaube. Und dann, ich habe gearbeitet, aber da war es ohne Kontrolle. Ich habe gearbeitet vor zwei Tagen und eine Nacht durch.
Oh, wow. Climbing.
Oh. Bare feet.
Ja, wenn Ditti GDBA hört.
Ja. Cool.
Jan Fabre war da war mit einer 8 Uhr Vorstellung, you know, von 11 Nacht bis 6 Morgen.
Wow.
You know, ja, ja, alle naked, you know, like all naked.
Ich habe Bilder im Kopf.
Nice.
Yeah, yeah. And there in this festival, I met a guy that now is very, very famous, and he's called Wim van de Kebus. And he was performing with Jan Fabre. He was 23 years old, I was 18, and he did a kind of workshop of 10 days. And then he told me, and this was after I was in this festival, and then he said, hey, I'm going back to Brussels, and I want to make a company. Do you want to come? I said, yeah, let's go.
Okay, bye, parents.
Yes, sir. Bye.
So there was this opportunity.
And
you
then
met
I left,
this guy, and then you go
yeah.
and left. And now you are a dance director in Bielefeld.
Yeah.
I think it's important for me to know what is your favorite meal or food.
But for example, one thing I love, it looks very simple, but it's a good bread, a bit dark bread, butter and anchovies, good anchovies. And this it makes me crazy. Yeah.
Anchovies, dick butter, geiles Brot.
Bäh.
Ach, komm schon, Georg.
Bäh.
Das ist so wie hier auf dem Herbstfest, wenn du dann so...
Schmalz.
Ah, Schmalz.
Schmalzbrot.
Ich liebe Schmalzbrot.
Simone, are you a perfectionist? Also würdest du dich als perfektionistisch bezeichnen?
Yes, no, but. Depends. No. But there is somebody that is a perfectionist here, and I don't want to.
Could you say it clear, please? Just the name of this guy here.
Only once, and he's a real perfectionist. He's a real example.
it's eine tödliche Mischung. Ich bin erfüllt von Zweifeln und dann bin ich auch noch ein Perfektionist und das in einer Kombination.
Ja, das kenne ich aber auch.
What did you expect from your dancers?
Open mind. Dancers, they are amazing warriors. They are fantastic. They are fantastic. The way they are focused, the way they prepare themselves before the battle, no? Mm-hmm. Before the creations and everything, they are amazing.
When you're searching for new dancers for your company, for this ensemble here, so how do you decide?
Of course, it's very instinctive. Because you meet this person once, twice. And then also, I like people that can challenge me. Mm-hmm. Can challenge in the sense that can bring something different that I'm not used to.
Mm-hmm.
I just listened one time when you were talking to Sarah. Technik kann er bei uns lernen, aber die ganze Einstellung und das, was er so mitbringt als Mensch, ist gerade perfekt für unsere Gruppe. Und da habe ich gedacht, das ist als Einstellungskriterium, finde ich das richtig gut. An unserer Tanzschule hat unsere Lehrerin immer gesagt, hat immer Mark Twain zitiert und meinte immer, wer von sich behauptet, gut zu sein, hat aufgehört, besser zu werden. Do you have a shame song like, I don't know, Spice Girls or something like that?
Let's talk about sex.
Baby, let's talk about you and me. Let's talk about all the way things.
Warte, kann ich den Text jetzt nicht?
Let's talk about sex.
Right Side Fred, nee, was ist das? Salt and Pepper, natürlich.
Salt and Pepper.
Oh, fuck.
Yeah, so I had it in my head also for a long time.
Can you imagine to have a kind of diverse company? Because I learned that you are not diverse, you are international.
We are international. This year is being cancelled, but I wanted to bring this English historical company as a guest. They had to come last year, I think. Mm-hmm. And it's called Kandoku. And they really work with a mixed company, with people without legs or arms or paralyzed.
But do you think it's possible in a theater like Theater Bielefeld to create a diverse dance company? Because I think it would be fantastic.
Look, it is okay. I would include 2 or 3 people.
Ich habe noch eine persönliche Frage, die für mich, weil mich das so, wenn ich so über Ballett oder wenn ich über Tanz, über Diversity nachdenke und so, dann ist immer mehr so in Deutschland die Debatte, ob jetzt auch im Schauspiel oder ob auch im Musiktheater, wenn du ein altes Stück hast, nehmen wir mal Schwansee, dann gibt es gewisse Aufführungstraditionen. Die Tänzerinnen müssen so sein, die müssen weiß sein, die müssen so und so groß sein, die müssen möglichst gleich sein, um die Synchronität in diesem Tanz zu vermitteln. Ist das Tradition oder kann man das ändern?
Ich habe gehört in einem Interview von einem sehr kennenden Choreografen aus England in den 90er Jahren, und er hat gesagt, nein, wenn ich Swan Lake choreografiert, ich kann nichts. Für mich ist ein Problem, zu einer, die Afro-Tanz habe. Bei der Symmetrie ist nichts gleich. Aber diese war in den 90er Jahren. Ich habe gearbeitet mit allen den Leuten von der ganzen Welt, von der ganzen Farbe. Und dann auch mit Leuten, mit nichts, einem perfekten Körper. Oder ich hatte eine Vorstellung gemacht mit einem Freund. Wir sind Gala von Improvisers. Und dann unsere Musiker auf der Bühne war Otto Leckner, ein wunderschöner Musiker. Und er war blind. Und wir haben alles gemacht mit Zeit. Und dann wir waren so precise. Weiß, for him, the only solution was time to understand each other and to hear. And it was a fantastic show, what we made.
Ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Wir haben ja so einen guten Mix aus Deutsch und Englisch. Aber ich habe da großes Vertrauen, dass wir jetzt nicht alles translaten.
Wir sind ja auch ein intellektueller Podcast.
Ja, Mann.
Intellektuell.
Ja. So, was fandst du denn so am spannendsten jetzt hier? Okay, ich sag dir, was ich interessant fand. Ich fand, wie er dargestellt hat, was er so an Offenheit, was er so an Passion, was er so an Vielfalt von einem Tänzer erwartet oder sich erhofft, wie er so auch so beschreibt, dass das Zeitlassen, die Zeit geben, sich zu entwickeln. Ey, Bock auf Tanzen? Safe.
Das, was Simone Sandroni halt wichtig ist, er begreift auch einen Tänzer als Vollwertkünstler.
Ja.
So, und dass Tanz ja eigentlich eher nur so ein Vehikel ist, um so Dinge auszudrücken. Dazu kommen halt Biografie,
Personality,
Attitude. Ja, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und überhaupt, weil ich vorhin gesagt habe, ich ziehe den Hut vor jedem, also ich zolle den Hut vor jedem Tänzer. Mhm. Du arbeitest 20 Jahre für einen Hungerlohn.
Ja.
Im Zweifel machst du deinen Körper kaputt.
Ja.
Und dann bist du 40 und dann ist es vorbei.
Ja.
So. Und entweder schaffst du es in der Zeit, dir den Traum wirklich zu erfüllen, oder du schaffst es, dir einen neuen Traum zu nehmen. Oder wie genießt du die Zeit, wenn du irgendwie weißt, nicht wie bei mir als Schauspieler. Ich meine, das hat ja vorhin auch schon gesagt, ich werde 80 und dann 90, 100, ich kann auf der Bühne sterben. So. Das kann Tänzer auch, aber dann ist der vielleicht nur 40 und hat
dann
einen tragischen
Unfall.
Dann
spielst du den dementkranken Großvater,
ja, easy.
Mit dem man nicht mehr umgehen kann.
Easy, easy. Romeo mit 105 in Bielefeld. Unkündbarer Frauenschwarm. Ja. Georg Böhm.
Okay, geil. Im Jogginganzug.
Toi, toi, toi. Und dann sind die irgendwie während Corona auch zu Hause.
Ja.
Und dann müssen die sehr wie Profisportler.
Ja, so. Aber die trainieren ja auch jeden Tag.
Ja, und die essen nur Scheiße und haben trotzdem so Traumkörper.
Ey, das habe ich Tomaso auch gefragt, ne? Was ja. Er gerne isst und so. Das hören wir uns auch gleich an. Also dieser Funke, der irgendwann, wenn du im jugendlichen Alter bist, überspringen muss, dass du sagst, okay, safe, das mache ich. Aber bei den Tänzern, was ich da nochmal gesehen habe, diese Bereitschaft, einfach mal im jungen Alter, klar gehe ich in ein anderes Land. Klar mache ich jetzt meine Ausbildung dort. Und dann reist du und gehst du durch die ganze Welt.
Hey, du fremder 23-jähriger Mann,
ja.
Klar komme ich mit dir nach Brüssel.
Ja, Eltern darf ich? Okay, alles ja. Klar, ciao. So, ja. Das finde ich halt wahnsinnig spannend. Und dann denke ich so, war es auch so spannend bei mir im Leben?
Ich habe bei Kaufland gearbeitet. Also, der Ene fährt nach Mailand.
Ich habe im Biergarten gearbeitet. Weißt du, was meine erste Geschichte war? Mit 18 habe ich im Biergarten gearbeitet. Ich habe es dort geliebt zu arbeiten, aber es war halt schon auch ein Knochenjob. Und dann stand ich das erste Mal so an der Theke und dann musste ich die Stammgäste bedienen. Ja, so ein Stammtisch, ne? Und ich hinter der Theke so, hey, ich hätte hier gern mein Bier und so. Ich so, alles klar, safe mache ich. Und klar, safe mache ich, habe ich in dem Alter noch nicht gesagt. So, aha. Und dann habe ich da gestanden, das Bier gezapft, ja. Und dann lief so der Schaum oben drüber. Und ich weiß, ich habe mir da nämlich Minuten Zeit gelassen, ich wollte immer das perfekte Bier machen und streich so den Schaum ab. Und was sagen die zu mir? Ja, davon wächst das Bier jetzt auch nicht.
Ha. Nord, was hat denn das jetzt mit dem Tanz zu tun?
Du Arsch. Gehen wir jetzt einfach mal zum Tomaso-Bible.
Währenddessen, dass du tanzt.
Dann habe ich getanzt auf der Theke.
Frau Schwan hat mir bei Kaufland beigebracht, Regale einzuräumen. Ja, und die Frau hat jetzt studiert. Und die hatte 3 Jahre gemacht. Und da komme ich dahin als Abiturient und dann erklärt die mir das und macht das irgendwie zu einer Wissenschafts. Und ich habe da irgendwie nach 1,5 Stunden Einarbeitung gedacht, also ich soll jetzt die alten Sachen von hinten nach vorne rücken und die neuen nach hinten packen.
Herr Böhm, was hat denn das jetzt mit dem Tanz zu tun?
Ja, nix.
Okay, gehen wir zu Tommaso Balbo. Ja. Hören wir uns auch mal an, was er uns zu erzählen hat. Hier kommt's. Mhm. Tommaso Balbo.
Prima.
Genau, erzähl mal ganz kurz so, wer du bist, was du machst. Und
wer ich bin, was ich mache, ja. Ich bin Tänzer am Theater, seit mittlerweile 6 Jahren jetzt. Ich komme aus Italien und bin 35 Jahre alt.
Was ist dein Erweckungserlebnis? Wann ist es passiert, dass du gesagt hast, ich will Tänzer werden?
Es ist langsam gekommen. Also als Kind habe ich Verschiedenes probiert, ja. Ich habe sogar Mandolin zu spielen probiert, ich habe Klavier und ich weiß nicht, ob meine Mutter verzweifelt war, aber einmal haben wir einfach mit dem Tanz versucht und die Lehrerin, die war super süß und das hat mir so gut gefallen, ich habe mich gut gefühlt und da habe ich angefangen zu tanzen.
War das ja. So im klassischen Sinne? Hast du mit Ballett angefangen?
Ja, ja, das war Ballett, also wirklich, ja, ja, klassische Richtung, ja. Und okay. Danach, so als ich 11 war, ich habe einen Stage besucht und es gab verschiedene Lehrer und es gab da auch Tänzer, die aus Turin und Mailand kamen. Und ich war damals 10 oder 11 und einer davon sagte, du könntest eigentlich in La Scala in Mailand studieren. Und ich kam zurück nach Hause und ich habe meinem Papa gesagt, ja, ja, also ab nächstes Jahr möchte ich nach Mailand und ich möchte in La Scala. Den ganzen Sommer habe ich weiter, also hast du La Scala angerufen, also wie ist es das, kann ich vortanzen? Und ich habe als privat, also privat im September vorgetanzt und tatsächlich, es hat geklappt. Und deswegen,
da warst du 11 Jahre alt?
Ja, und die Woche habe ich in Mailand gelebt und am Wochenende kam ich zurück.
Wie weit war das entfernt, Mailand, von deinem Zuhause?
Mit dem Auto 1,5 Stunden.
Sag mal dein Lieblingsessen.
Mein Lieblingsessen.
Ja, natürlich frage ich die Tänzer, was das Lieblingsessen ist, weil man denkt immer so.
Coffee and Cigarettes.
Ja! Das habe ich erwartet. Vielleicht noch Nüsse, Keks oder Chips. Ich dachte irgendwie sowas.
Also, okay. Risotto. Also in der Region, von woher ich komme, man macht Risotto, Reis und es gibt sehr viele Spezialitäten mit Pilzen oder so. Natürlich, das ist Klischee, aber ab und zu eine Pizza, das ist auch wunderbar.
Einfach mal, wenn du sagst, du warst jetzt in Mailand, das klingt ja jetzt für uns, also für das Publikum oder für Zuhörer sicher auch mega krass. Wow, Mailand und so. Erzähl mal ein bisschen.
Also, angefangen habe ich wirklich im Theater La Scala. Es gab wirklich die Tanzstudios oben, also das war cool. Das war schon faszinierend, weil wir haben auch Sänger gesehen in der Kantine. Es gab die Sänger, die damals geprobt haben. Und vom Studio bis zur Kantine, man ist über der Bühne. Also man könnte,
wow.
Das war schon als Kind, das war impressive. Das war schon
krass.
Das hat mich, ja. Ja, und es war auch so, dass ich nach einer Weile aufgehört habe in Mailand, in der Schule. Und weiter bin ich nach Frankreich und ich habe meine Tanzausbildung dort gemacht, ja, in Lyon. Da war ich aber 15, also.
Was war nicht so gut in...
Also wie ich mich in der Schule gefühlt habe. Also. Ja, die waren grob, die könnten nicht mit Kindern umgehen und es gab diese Art und Weise, die Kinder zu erniedrigen und als kleine Soldaten zu begehen. Also. Das klingt vielleicht wie ein Klischee, aber das war tatsächlich so für mich.
Wie hast du diese andere Schule gefunden in Frankreich?
Da war ich immer noch in Mailand, ich habe einen Stage und damals war Susanne Linke, die kam nach Mailand mit Abi Kaiser. Geschafft habe ich in Cannes und Lyon und danach habe ich mich für Lyon entschieden. Und das war eine gute Entscheidung, weil ich dort meinen Tanzlehrer kennengelernt habe. Wir haben immer noch Kontakt, also ich bin sehr nah an ihm geblieben. Ja.
Oh, das ist schön. Schön, wenn man so wie so eine Art Mentor,
wenn
man sowas hat. Deswegen die Frage ist, Tanz, dein Traumberuf, hat sich damit ein Traum für dich erfüllt?
Ja, also ich weiß nicht, ob ein Traum, also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Für mich, es war mehr eine Art und Weise, eine Rettung irgendwie. Also ich habe wirklich immer als Tanzer, mehr als Traumerfüllung, als Rettung, also wie man mit dem Leben umgehen kann. Das war für mich, also als ich angefangen habe, also die beste Art und Weise, die ich gefunden habe, ja, damals, um mit dem Leben zurechtzukommen.
Ich fand es sehr bewegend.
Ja, fand ich auch. Also die Entscheidung mit 11 eben von zu Hause wegzugehen. Wann bist du von zu Hause raus? 35.
21. Aber ich muss dazu sagen, ich bin nicht wie er irgendwie dann nach Mailand und dann von da nach Lyon, sondern ich bin von der Görstraße 47 mit 21 in die Görstraße 37 gezogen. Hatte da ein Jahr lang keine Waschmaschine. Aha. Hab dann eine gehabt. Und hab dann meiner Mutter an dem Tag, weiß ich noch, wie ich hochgegangen bin, hab so geklingelt und meine Mutter macht die Tür auf und ich sag, Mama, ich habe jetzt eine Waschmaschine. Und dann sagt sie, dann kommst du jetzt ja nicht mehr.
Ja. Oh.
Oh. Das ist nicht dit. So, 21.
Nee.
11.
Ja.
Mailand.
Und dann?
Straße 37.
In Lyon, so. Der hat da mit einer Freundin zusammen gewohnt. Ja. Die haben sich dann selbst versorgt. Der hat einfach super straight sein Tänzerleben durchgezogen. Ich habe ihn auch gefragt nach einer Verletzung, die er auch hatte und so. Er hat ja Kniescheibenprobleme. Er hat aber mit einem guten Lehrer gelernt, mit Verletzungen umzugehen. Also wie man mit dem Körper dann umgeht. Ich stelle mir das ja wie bei einem Fußballer vor. Ja. Einer, der halt voll straight, voll der mega Newcomer-Fußballer ist und super krass drauf ist. Und dann hat er erst Verletzungen und dann ist auch der erste seelische Knacks drin.
Weil der Körper ist halt noch krasser das Instrument, als es bei mir mein Instrument ist. So. Und die nehmen dafür so viel in Kauf. Ja, die setzen sich so einem Druck und so einem Drill aus. Das hat er ja auch erzählt, der Tommaso.
Ja, keine Ahnung. Das ist tatsächlich etwas, was mich wirklich interessiert. Also ich habe nur gelernt, mit Druck groß zu werden und mit Druck zu funktionieren. Und meine Lehrerin in Frankfurt sagte dann zu mir, Nohat, du hast masochistische Veranlagung, das weißt du schon. Das ist ja auch etwas, was mich tatsächlich im Tanz wirklich immer frage. Aber ich traue mich da noch nicht so wirklich ran, so an diese Thematik. Kann so Ballett, Schule und Tanz auch ohne Drill funktionieren?
Ich glaube, ja. Save ist ja.
Okay.
Ich frage mich, ob ihr Tänzer habt, die keinen muskulösen, fitten Körper haben.
Ich habe die Idee. Sollen wir nicht? Nein, wir machen so die Challenge für den Podcast. Wir zwei gehen 3 Wochen lang mit den Tänzern trainieren.
Oh, hier so wie Jenke da irgendwie auf RTL. Das immer
Nein,
macht.
Nicht wie Jenke. Wir wollen uns nicht botoxen und umoperieren lassen. Wir wollen einfach nur mit denen trainieren.
Ja, safe, machen wir.
Okay, geil.
Easy.
Liebes Publikum, das ist unser Versprechen an euch. Hey, ich würde sagen, kommen wir doch zu unseren wirklichen Problemen. Als ob wir noch nicht drüber gesprochen hätten.
Kategorie Nummer 2.
Ja, wirkliche Probleme.
So, warte, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Anu, fang du mal an.
Ich fange mal an. Also, zum Thema Kultiviertheit muss ich jetzt wieder ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Wir Sänger und Sängerinnen müssen ja sehr auf uns aufpassen. Das heißt, so Rauchen und Alkohol ist halt nicht so wirklich unser Thema. Also, wenn ich in meinem Leben ausbrechen möchte, dann plane ich diese Zeiträume im Jahr mal ganz präzise. Ich weiß, dann und dann habe ich Zeit. Ich habe dann und dann wieder Zeit zu kurieren, um dann und dann wieder singen zu können, um dann und dann wieder eine Vorstellung singen zu können. Das ist wirklich so.
Ja, no pressure.
Ja, wirklich. Und zwischendrin schaue ich natürlich, dass ich mich gesund ernähre, möglichst viel schlafe, weil viel Schlafen ist immer Regeneration für Stimme und dann wenig Alkohol trinke und rauchen tue ich sowieso nicht. Also dann gab es noch diese Zeit, wo ich so dachte, geil, ich habe jetzt nichts. Mir kann keiner was. Wir haben jetzt Sommer, 35 Grad. Und ich wusste, heute kann ich mich mal so unkultiviert gehen lassen. Dann waren wir bei Familientreffen, haben uns die Stimme weggelabert und dann kam noch ein Schnäpschen hinten dran. Auf dem Heimweg kommt dann der Anruf, ja, Frau Becker, können Sie heute Abend da einspringen? Da bist du schon ganz schön gearscht.
Was hast du gesagt?
Als würde ich mich selbst nicht kennen, ne? Ja, klar. Das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens als Sängerin. Mache ich nie wieder.
Also du kannst dich saufen. Ja, okay.
Nein.
Mein wirkliches Problem ist warten.
Warten?
Warten. Generalprobe. Aha. Erste Hauptprobe. Mhm. Kommst also ins Theater, ja, bist eine Stunde vorher da, gehst in die Maske, ja, gehst nochmal einen Text durch, so quatsch mit den Kollegen, redest mit den Technikern, guckst nochmal die Bühne an, denkst so, das wäre cool, wenn wir heute durchkommen. Okay, 10 Minuten jetzt los. Rauche ich noch mal eine Zigarette vorher? Safe. So. Und dann kommt immer die Durchsage, die Hauptprobe verschiebt sich um 30 Minuten. Jedes Mal.
Ja, kenne ich.
Jedes behinderte Mal. Aber ich komme ja nicht auf die Idee, ich mache das jetzt 11 Jahre, ich komme ja nicht auf die Idee, einmal darüber nachzudenken, nicht wie ein Skispringer vorm Sprung, so, chill einfach, Georg, wird eine halbe Stunde später losgehen. Mach ich nicht. Ich bin da wie so ein, darf ich das sagen?
Ja, du darfst ja alles sagen, wir sind doch unter uns.
Ich bin da wie so ein geistig behinderter Mops. Weißt du? Irgendwie so ein Amöbe bin ich irgendwie nicht in der Lage, das mal zu antizipieren, ja, zu extrapolieren, dass das irgendwie wieder passieren könnte. Und dann rege ich mich darüber auf, dass ich jetzt warten muss. Und das ist ein Problem. Ich warten.
Hey, liebes Publikum.
Ich habe hier der Vulkanausbruch heute in Kongo.
Habe ich gehört.
Ja.
Habe ich gelesen.
Seilbahnunglück.
Ja.
Malaysia.
Okay, nein, darüber wollen wir nicht reden. Aber weißt du was?
Ja, darüber wollen wir nicht, aber weißt du was? Wie du da gewartet hast.
Hier, Topic Change.
Mitarbeiter der Woche?
Mitarbeiter der Woche. Wen haben wir denn da?
Ich habe mich mit Bubu getroffen. Bubu ist in einer Schlosserei und Bubu wohnt in einem Wohnwagen. Ja. In einem Wohnmobil.
Krass.
So, und da bin ich rausgefahren und es hat geregnet. Und dann setze ich mich da rein und bevor ich mich reinsetze, macht der Tür auf und ich wollte noch eine rauchen. Dann meinte er, nee, kannst du ruhig drin machen. Und dann macht er so seinen Vorhang zu und dann sitzt man in seiner Sitzgruppe. Ich setze mich da auch so auf den Fahrersitz. Ach, urstgemütlich, so ganz muckelig. Dann klappt er so das Fenster auf. Die Heizung vibriert so ganz leicht im Hintergrund. Das regnet, die Regentropfen prasseln da so auf das Wohnmobil und das ist ganz muckelig warm. Das Licht ist irgendwie richtig schön.
Wow.
Und er hat da so ein Schälchen mit so Chips und da war irgendwie noch Toffifee mit dabei.
Süß.
Und dann trinken wir so eine Cola und ich hätte in dem Moment halt gedacht, okay, kuff ich dir ab, ich will hier bleiben. Dann haben wir so darüber geredet, wie lange er schon im Theater ist und so weiter, aber das kann Bubu euch ja selber erzählen.
Genau, aber du musst uns jetzt noch kurz erklären, warum ist er der Mitarbeiter der Woche?
Weil Bubu, wie so ziemlich viele Leute, einfach echt was durchgemacht haben und weil er sich da sehr transparent mitmacht und weil ich das sehr beeindruckend finde, mit was für einer Offenheit und Stärke da so ein Mann steht, der in anderen Universen wahrscheinlich ganz andere Lebensverläufe gehabt hätte. Also ich empfinde den als sehr starken Menschen.
Ich bin mega gespannt. Also dann will ich mir das doch gleich mal anhören.
Ja, ich bin der Bubu, eigentlich Burkhard Leugers, aber im Theater kennen sie mich alle nur als Bubu.
Tatsächlich ich auch.
Ja, wirklich ich. Bin seit dem 1.2.91 am Theater, also ich hatte jetzt im Februar 30-Jähriges. Ich wollte mir das eigentlich mal ein Jahr anschauen.
Ja.
Mal gucken, ob ich nicht den Quereinstieg kriege und Schauspieler werden könnte. Aber irgendwie gefiel es mir dann bei der Technik echt gut.
Wo warst du überall?
Ich habe angefangen als normaler Bühnentechniker, linke Seite. Dann bei den alten Mitarbeitern war es noch so, dass dann auch nach dem Abbau nur bis zur Bühnenmitte gefegt wurde.
Dein Ernst?
Ja, das war immer, wir haben uns halt totgelacht, wie jungen Leute. Es wurde stumpf genau bis zur Mitte gefegt, das andere war die andere Seite.
Ja, da kommen wieder die Rechten, ja, da sind die von der Linken.
Nee, also es war dann schon im Aufenthaltsraum und in der Kantine war es dann, beim Bier war es eine Mannschaft. Das war ja damals auch noch ein bisschen mehr mit dem Bier.
Trinkst du keinen Alkohol?
Ich habe 7 Jahre gar keinen getrunken.
Und darf ich fragen, wieso?
Das beinhaltet dann auch den Wechsel dann vom Schnürboden zur Schlosserei. Also ich war nie ein Kind von Traurigkeit, ich war auf jeder Premierenfeier, also... Hat auch viel Spaß gemacht, aber es war halt auch relativ viel.
Ja.
Und Schnürboden ist schon eine sehr verantwortliche Arbeit. Ne, du bedienst 27 Maschinen oder sogar 30 Maschinen, könntest du theoretisch gleichzeitig bedienen, wo Leute unter schwebenden Lasten herlaufen.
Ja.
Also ich habe oft gesagt, das ist zu gefährlich. Ich muss sehen, was ich tue.
Ja.
Ich muss das im Blickfeld haben. So, und ich habe irgendwie drum gekämpft, die Prokura zu haben, zu sagen, nein, das ist mir zu gefährlich.
Mhm.
Das mache ich nicht. Dass es zumindest dann in irgendeine Prüfung geht.
Ja.
So. Ist mir nie gelungen und ich habe dann bei Wojciech, kennst du Charlotte noch? Die habe ich dann in die Galerie gedonnert. Hatte zum Glück nur ein paar blaue Flecken, aber es hätte auch anders ändern können.
Ja.
Und dann hatte ich immer Albträume. Dass ich sehe nicht, was ich tue und es passiert jemandem was. Zum Glück relativ knifflig, genau.
Aber das hat in dir ausgelöst?
Dass ich einfach scheiße schlafen konnte. Also mich hat das einfach irgendwie ziemlich...
Runtergezogen?
Runtergezogen, genau. Und dann brauchte ich abends immer meine 5 Bier, damit ich überhaupt einschlafen konnte.
So krass.
Nächsten Tag wollte ich wieder zur Arbeit gehen und bin knapp bis zum Rathaus gekommen. Da wurde mir schlecht. Schweißausbrüche und so.
Dann also eine Panikattacke?
Ja, ich bin dann nach Hause. Ja, und dann nahm das so seinen Lauf. Dann habe ich irgendwie durch eine Neurologin irgendwie so eine Therapie für eine posttraumatische Belastungsstörung gekriegt.
Und wie war das?
Das war super. Also das war dann 9 Wochen.
Mhm. Einmal pro Woche oder mal die Klinik?
Hier. Okay. Ja, nee, das war täglich, aber eben... mit abends nach Hause gehen.
Aha. Und was war das Krasseste dann in den 4,5 Monaten?
Das Krasseste war die sogenannte Schlaftherapie.
Was ist denn das?
Da liegst du dann mit deiner Gruppe oder mit einigen Leuten, die eben daran teilnehmen wollen, liegst du da in so einem Kreis auf Isomatten. Du hast 2 Therapeuten dabei, weil die echt ziemlich aufpassen müssen, weil das wohl auch ein bisschen in die Hose gehen kann, im Zweifelsfall. Also die müssen dich da auch rausholen können. Ja, dann wirst du so angeleitet, die Augen zuzumachen und wirst erstmal so mit Meditationsmusik und so in so einen Dämmerzustand versetzt. Und bei mir war es halt so, also das ist auch so beabsichtigt, es kommen ganz tiefe Bilder hoch. Und ich hatte immer, mein Vater ist sehr früh gestorben, war schwerster Alkoholiker. Und ich hatte früher als Kind immer so einen Albtraum, dass ich an so einem Kanal entlang ging und kam halt so eine Hand aus dem Wasser. Und ich hatte immer dieses Gefühl, das ist mein Vater, ich kann ihm nicht helfen.
Oh, scheiße.
Dann haben die uns da rausgeholt und ich bin wirklich völlig verflennt, also ich war völlig fertig mit den Nerven. Und dann wird das Ganze nochmal wiederholt.
Nochmal das Gleiche.
Und das war wirklich der Wahnsinn. Bei mir hat das wirklich gewirkt. Es war nicht mehr mein Vater, der mir die Hand entgegenstreckte und sagte Hilfe, sondern Tschüss. Der hat sich verabschiedet. Oh. Ich war sowas von glücklich. Ich habe wieder geheult.
Ja. Ich ging jetzt aber gerade hoch.
Nein, das war echt eine total coole Geschichte. Ne? Oh.
Puh, ganz schön krass. Was mich total fasziniert, ist, wie du echt all diese Dinge aus ihm herausgekitzelt hast, dass er sich so geöffnet hat und dass er das echt tatsächlich mit uns teilt, finde ich wahnsinnig bewegend. Und auch diese Schlaftherapie-Sache, boah, ich hatte echt Gänsehaut, als ich das gehört habe. Wie toll das ist und auch deine Reaktion und eure Reaktion, das hat mich mega bewegt.
Wenn man den so sieht, dann wirkt der glücklich.
Ja.
So.
Ja, du hast nämlich noch eine kleine Geschichte so auf Lager. Da hat er nämlich noch eine andere Seite von sich gezeigt. Ja. Oder wie war das, ne? Ja. Hören wir uns noch an. Jetzt.
Jetzt.
Habe ich mich mal spaßeshalber bei so einem Clownskurs von AVRS angemeldet. Und den mache ich jetzt seit 5 Jahren, glaube ich, jedes Mal mit. Es ist immer anders. Es sind immer andere Leute. Und es gibt auch außer mir noch 2, 3 andere Wiederholungstäter. Mhm. Aufgrund von Corona haben wir so ein paar Sachen im Oetkerpark gemacht. So Clowns-Picknick mit Corona.
Wie funktioniert
mit Abstand? Ja, einfach irgendwie so mit Klamotten irgendwie sind wir aus verschiedenen Richtungen, haben uns da getroffen und irgendwie, ja, wie Clowns das so machen, irgendwie so ein bisschen doof, aber irgendwie eine Picknickdecke ausgebreitet und dann so mit dem Zollstock und mit einer Poolnudel die Abstände abgemessen, so die Corona-Abstände und ja, und dann hatte jeder irgendwas zu essen mit.
Krass, er ist ein Clown.
Er ist ein Clown.
Warum sind wir nicht dort gewesen, als sie ein Picknick gemacht haben und er seine Gurke gegessen hat?
Nee, er hat mir auch erzählt, dass er, wenn er so beim Autofahren, wenn ihn dann so Leute hinten anhupen oder so, der hat in seinem Lenkrad hat er immer eine Clownsnase und wenn die dann ihm vorbeifahren und irgendwas machen, dann setzt er sich dann so auf und guckt die dann einfach nur an. Und das bringt die Leute komplett aus der Fassung, weil sie nicht wissen, sollen sie jetzt sauer sein? War das mit Absicht? Ist das irgendwie Witz? Bin ich jetzt der Idiot? Das verunsichert die total. Und da habe ich gedacht, das ist der mega Lifehack. Das wollte ich nur mitnehmen. Du brauchst eine scheiß Clownsnase.
Ey, weißt du, wie oft ich im Auto sitze und mir überlege, ich würde gerne irgendwie Schilder hochhalten oder irgendwas Lustiges hochhalten gegen so Assis, die vor oder hinter mir sind oder neben mir, ne? Also definitiv ist er so ein...
Es wird ein hartes Rennen um den Mitarbeiter des Monats.
Genau, das müssen wir jetzt nämlich an der Stelle dem Publikum noch mal und für die, die das erste Mal hier reinhören, einfach definitiv erklären.
Okay, erklär es mir. Stell dir vor, Noah, ich bin 5 Jahre alt.
Ja, okay. Ja. Georg, wir haben jetzt 3 Podcasts gehabt und in diesen 3 Podcasts haben wir 3 Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin vorgestellt. In dem ersten Podcast war es Sebastian Söte, der uns die bewegende Geschichte über seine Kindsverluste erzählt hat. Total krass, total deep.
Ist jetzt voll reißerisch gerade.
Ja, ist aber so. Du hast gesagt, als wärst du ein kleiner Junge.
Ja.
So, bei uns, bei den Bielefelder Philharmonikern, super leichter Typ, mit dem man gerne abhängt. erwähnen möchte, im zweiten Podcast hatten wir Kara Schlieper, die Regieassistentin ist, Regieassistenz, Knochenjob, 10-Tage-Woche, rund um die Uhr arbeiten, Endproben, von morgens 9 bis abends 24 Uhr, da musst du was aushalten können. Und die liebt diesen Job, unterbezahlt, schlechter als Pförtner und Putze. Also, ne, hier.
Ob wir das so durchkriegen.
Und der dritte Podcast, Hier und Jetzt, Bubu aus der Schlosserei, der seit 30 Jahren hier am Theater arbeitet, der unfassbar viel durchgemacht hat.
Ach toll, der ein Wohnmobil hat, wo jeder mal irgendwie, eigentlich muss man einen Kaffee trinken und eine Talksendung drin machen. So sieht es nämlich aus. Ja. Das ist die Atmosphäre.
Definitiv.
Da.
Und kommt aber mit einer Leichtigkeit und mit einer Lebensmessage einfach um die Ecke. Ja, dann nimmt man was mit.
Du, es ist gerade so ein bisschen wie Herzblatt eigentlich, ja, oder?
Herr Böhm, wen nimmst du?
Schau, Noah, jetzt musst du dich entscheiden.
Ja, und schauen wir mal, wer hinter der Tür steht.
Ja, jetzt wissen wir, wer es war. Und wie geht es jetzt weiter?
Ja, jetzt
was muss ich denn jetzt machen?
So, das wird jetzt gepostet auf Instagram, Facebook, Theater Bielefeld. Und dann müsst ihr, liebes Publikum, entscheiden, wer von diesen drei wundervollen KandidatInnen jetzt Mitarbeiter des Monats wird.
Und was müssen sie dafür tun?
Einmal einen Kommentar drunter setzen.
Namen.
Vote für genau. Und wenn ihr wollt, liebes Publikum, immer nur ich habe gesagt, dass es Geschenke geben muss, aber das darfst du jetzt auch mal dem Publikum
erklären. Wir brauchen Geschenke. Ihr sollt bitte an die Pforte all diese Geschenke schicken, die ihr geschenkt bekommt und denkt, ich will die nicht. Das hat nichts mit mir zu tun.
Zum Beispiel eine Retro-Vase.
Ja,
eine Retro-Vase. Dachte ich, finde ich ganz toll. Schickt das doch bitte an die Pforte.
Ein Messerset oder irgendwie so das eine Salatschleuder. Alles, was man so kriegt, was man irgendwie ja nicht mehr braucht. Oder genau.
Und die gekürte Person bekommt dann dieses Geschenk. Topic Change.
Gossip! Jetzt sind wir wieder der Party-Pop-Podcast. Gossip. Wie viel Gossip-Kategorien hast du denn heute?
Drei natürlich. Ich bringe immer drei mit.
Ich habe zur Feier des Tages, ich habe vier, ich habe auch drei.
Was?
Ja, ich muss gucken, dass ich die gut staffle.
Okay, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich fange an, weil das ist ein Thema, was mich bewegt. Und zwar, es klingt doch immer voll nach NW-Bashing, ist es ja nicht. Ich respektiere die Leute für ihre Arbeit, die sie da tun.
Tust du wirklich?
Ich will beim Radiopraktikum machen und auch bei der NW. Ich würde gerne mal da wirklich mit so einem Typen einfach loslaufen, mir das alles anhören und gerne auch eine Woche oder zwei. Oder.
Ja, mach doch mal.
Also die NW titelt Bielefelder besorgt wegen ekliger Grütze im Bürgerparkteich. So, und da geht es eigentlich nur darum, dass da irgendwie sich Algen im Bürgerpark bilden, wie sie das jedes Jahr tun. Da wachsen halt Pflanzen und irgendwann kommt ein Boot und schneidet die Pflanzen wieder ab. Und das war's. So wie in jedem Jahr. Aber trotzdem wird da immer wieder ein neuer Artikel drüber geschrieben. Dieses Phänomen haben wir immer im Frühjahr, beruhigt Christian Ebert die Gemüter. Als wenn er irgendwie so ein Mob mit Fackel und weißt du, so zahnlose Assis. So, der Landschaftspfleger beim Umweltbetrieb und Landschaftspfleger / gute Seele des Bürgerparks war allerdings selbst überrascht über diese ungewöhnlich heftige Algenbildung. Zitat. Als ich vor ein paar Tagen aus dem Urlaub kam, war ich richtig erschrocken. Zitat Ende.
Wenn das mal keine Nachricht wert ist.
Oh mein Gott.
Ui, da sind Blumen gewachsen.
Ich glaube, das ist so ein Gedanke, der mich heute Nacht vom Schlafen abhalten wird.
Ja, oder? Oh, ich war richtig. Ja, okay, sorry.
Okay, Nord. Ich gehe immer so ein bisschen.
Ja, du bist Gala.
Bin Gala Bunte. Ja. Habe ich mir natürlich
Karl Böhm und Gala Becker.
Platz 3, Ausstieg aus den Golden Globes. Und zwar hat Tom Cruise seine Golden Globes zurückgegeben. Scarlett Johansson meidet ja auch diese Veranstaltung. Gibt es einen richtigen Boykott.
Ja.
Wegen Rassismus, Sexismus. Scarlett Johansson hat nämlich beschrieben, dass sie zum Beispiel, sie hat das immer erlebt, dass auf Pressekonferenzen dieser Golden Globes sie permanent und durchgehend sexistische Fragen gestellt bekommen
ist
hat.
Aber wirklich so, wenn du die Oscars guckst, so, denn die, alle Frauen werden gefragt zu ihrem Kleid und die Männer fragt man irgendwas Inhaltliches.
Ja.
Ist wirklich so.
Genau, und deswegen gibt es jetzt so einen richtigen Boykott, also Streaming-Plattformen und Medienkonzerne setzen die Ausrichter der Golden Globes unter Druck. Also selbst Netflix und Amazon, die haben sich zurückgezogen. Golden Globes hat jetzt zugesagt, oder der Sender, der diese Golden Globes unterstützt, dass es jetzt eine strukturelle Veränderung in Sachen Diversität und so weiter geben soll. Das ist mein Platz 3.
Okay, das ist krass. Pass auf. Auch Hühner dürfen wieder nach draußen. Ab Mittwoch, dem 19. Mai, besteht nach Auskunft der Stadtverwaltung keine Stallpflicht mehr in Bielefeld. Das war mir nicht klar. Es wird gerade ja voll deep. Nee, aber ich wollte damit eigentlich nur hinaus, dass es irgendwie, dass die Hühner dürfen jetzt wieder raus. Der Betrug am Endverbraucher, darüber habe ich nachgedacht.
Ja, verstehe. Mhm.
Weißt du, weil wenn ich ein Bio-Ei kaufe, dann gehe ich ja davon aus, dass es Huhn draußen ist.
Ja, safe.
Und ich möchte da gern, weil das auch wäre sehr deutsch, möchte ich jetzt an der Stelle auch dafür mich einsetzen. Vielleicht gründe ich da auch irgendwie eine Bürgerbewegung oder eine Initiative, dass für so einen Fall das auch nochmal auf den Eiern zusätzlich gekennzeichnet wird.
Okay.
So, weil das ist ja dann in dem Sinne ein halbes Bio-Ei. Darauf will ich hinaus. Also ich bezahle in dem Moment einen Biozuschlag, der so gesehen dem Betrieb ja nicht zusteht.
Okay.
Oh, voll die lame Story.
Ja.
Voll die lame Hühner.
Ey, okay. Ich überlege schon die ganze Zeit, naja, ich hätte dann noch beigesteuert, dass es ja die Gesetzesänderungen gab, dass jetzt die männlichen Küken nicht mehr geschreddert werden dürfen.
Richtig.
Das ist auch mal ein Fortschritt.
Ja, und das ist Diversity auf einer ganz anderen Ebene. Wir sind auch der diverse Podcast.
Ja.
Da sind wir wirklich.
Podcast.
Podcast. Gib mal hier, was ist denn Nummer 1? Nummer 2.
Da geht es um ESC. Da gab es einen riesigen Aufschrei, nachdem die italienische Band, und ich kann diesen Maneskin, da gibt es so einen Kringel über dem A, weißt du? Egal. Maneskin. Die haben gewonnen und dann gab es einen Aufschrei, weil da nämlich ein Video ging dann hinterher rum, wie man im Hintergrund die Band sitzen sieht und dann der Leadsänger anscheinend hinter den Flaschen kokst.
Nicht dein Ernst.
Doch. Und das sorgte für große Aufregung, weil da waren so Flaschen gestellt und er bückt sich so nach vorne und es sieht so aus und dann auf Twitter ging halt voll der Shitstorm los. Was, der 23-Jährige, der kokst, geht halt gar nicht und so. Und dann haben die gesagt, nee, wir würden das nie machen. Und die unterziehen sich jetzt wahrscheinlich einem Test. Also sie konnten das jetzt ad hoc nicht machen. Sogar RTL hat eine Erklärung abgegeben, ja. Und so, aber das ist noch nicht ganz aufgeklärt. Das ist mein Platz 2.
Also ich bin schockiert. Musiker, die Rauschgift zu sich nehmen könnten.
Dein Platz 1, Georg. Da haben wir schon.
Mein Platz 1, auch wieder ein W-Artikel. Eine Schlägerei gab der Polizei, ich glaube, O-Ton war, mysteriöse Rätsel auf.
Ach, inwiefern?
Im Betel gab es wohl eine Schlägerei an einer Bahnhaltestelle von einem großen Discountmarkt.
Ah,
ja. aha. Und die Polizei wurde gerufen und dann kamen die da hin und da ist eine Gruppe von Jugendlichen auseinandergelaufen, die konnten auch keinen sicherstellen oder stellen und weder Opfer noch Täter sind bekannt. Das ist der Zeitungsartikel. Und dann hat gedacht, okay, also hat irgendein Anwohner, weil da irgendwelche Leute waren, die Polizei gerufen, ist die Polizei hingekommen, dann sind Leute weggerannt und jetzt gehen die davon aus, dass es dann eine Schlägerei gab.
Willst du mal meine Geschichte zum Thema Polizei hören?
Ja.
Also da war ich damals mit zwei Freundinnen, wir waren auf einer Party und wir haben da beschlossen, nach der Party übernachten wir bei der einen Freundin, ja. Und es war schon ziemlich spät und Jugendgesetz und bla, darfst du ja nach einer gewissen Uhrzeit, darfst du in dem Alter auch nicht mehr draußen sein und so. Wir waren tatsächlich unterhalb ihrer Wohnung in so einer Telefonzelle, weil die eine Freundin, bei der wir übernachtet haben, hatte ein bisschen über den Durst getrunken, was auch nicht in Ordnung war, aber das ist halt nun mal so passiert, ist ja schon eine Weile her. Und sie hatte totale Angst vor ihrer Mutter, wenn sie erlebt, dass sie halt betrunken ist, dass es dann halt einfach Ärger gibt. Und da gab es halt diese Telefonzellen, diese gelben, ne? Und da hat sie unten reingehockt und geheult. Und wir beide haben so auf sie eingeredet und gesagt, nee, wir sind auch bei dir.
So Mädchending, so Zeug.
Ja, okay. So Mädchending. So. Dann kommt irgend so ein blöder Passant vorbei und denkt, wir prügeln auf die eine und deswegen hockt die in der Telefonzelle und heult. So, und dann kommt die Polizei an und hat gesagt, so, wir müssen euch jetzt mitnehmen. Und da gibt es auch eine Meldung ans Jugendamt und so. Und ich gesagt, hören Sie mal, also wir haben ja wirklich nur mit ihr gesprochen, wirklich ihre Wohnung ist gleich hier, weil sie war voll aufgelöst und so. Naja, aber das muss ich trotzdem mal ins Jugendamt. Dann habe ich mit ihm eine Grundsatzdiskussion angefangen und irgendwann gesagt, ich war 14, ne? Haben Sie Kinder? Und er gesagt, ja, ich habe Zwillinge. Und wie lange dürfen die denn so raus? Ja, und dann hat er mir ganz offen erzählt, dass er da auch nicht immer so und dann auch mal ein Auge zudrücken. Hören Sie, und genau die Situation ist bei uns auch gerade. Wir wollten wirklich gerade zu ihr gehen und wir würden das nie mit ihr machen. Wir wollten einfach nur, sie war wirklich aufgelöst und hatte nur Angst vor ihrer Mom. Bitte, können wir da nicht einfach direkt... Er hat gesagt, wisst ihr was, okay, ich fahre euch jetzt schnell heim.
Der Staat hat dich nach Hause gefahren, Noah
ja.
Becker. So.
Diplomatie
so.
Becker.
So, wer ist berühmt jetzt?
Jetzt. Ja. Take this. Okay, mein Platz 1. Ich habe dir einfach mal den Horoskop der Woche mitgebracht. Oh. Weil das ist neulich so bei der ganzen Durchforstung dieser ganzen Magazine ist mir aufgefallen. Stimmt, da gibt es auch in jedem ein Horoskop. Und dann habe ich so deinen.
Das ist ja, nicht das ist ja was du hier fragst.
Ich habe deswegen gefragt, wann, ja, wann du Geburtstag hast.
Die ist einfach nur aufmerksam.
Georg Böhm ist Waage. So, ja. Waage. Und
du bist
deswegen,
Schütze und du bist Jungfrau.
Ja, und zwar zu drei Rubriken. Ja? Lust und Liebe, Beruf und Finanzen, Gesundheit und Fitness. So, und das kriegst du jetzt alles. Und das ist jetzt die Woche, ja? Also, das ist okay. Ab heute.
Also, das heißt, wie es jetzt wird.
Wie es jetzt wird und so.
Oder was ich dafür tun kann, dass es so wird, wie es wird.
Genau, also jetzt hör zu. Dann können wir drüber reden. Widersprüchliche Sterne machen es Singles schwer, sich zu entscheiden. Du bist ja kein Single, aber. Nee. Venus steigert die Zuneigung, aber Mars drosselt die erotischen Impulse. Paare ziehen sich stark an, laufen aber Gefahr, den Bogen zu überspannen. Denkpause. Vorsicht bei Wortgefechten, daraus könnte sich ein ernstes Missverständnis ergeben.
Nicht so wie sonst. Ja, okay, cool.
Nicht so wie sonst.
Also ich habe eine Anziehungskraft und gleichzeitig auch was Abstoßendes. Und ich soll aufpassen, dass wenn ich schon in einem Wortgefecht bin, dass daraus eventuell auch ein Konflikt entstehen könnte.
Ja, ist das korrekt? Aber weißt du, es gibt ja auch den Sex nach einer Diskussion. Den Versöhnungssex.
Ja, machen wir weiter.
Okay. Beruf und Finanzen.
Ja.
Venus und Merkur liefern Top-Einflüsse. Von der Gehaltsverhandlung bis hin zur Bewerbung sind ihre Aktivitäten begünstigt. Ihre Meinung zählt und man schätzt sie als kreativen und kommunikativen Kollegen. Das kann ich nur unterstreichen. Wichtig ist jetzt allerdings gutes Timing, denn unter Zeitdruck schleichen sich Fehler ein.
Wenn ich jetzt verhandle und dann gute Timing habe und dabei keinen inneren Zeitdruck verspüre, weil ich spüre ja, wann ein gute Timing ist.
Dann kannst du voll was rausschlagen.
Dann kann ich richtig was rausholen.
Ist das nicht geil? Hey,
shit.
Guter Sex, Timing bei Gehaltsverhandlungen und zack, bumm, geht's ab.
Zack, ja, okay.
Und jetzt kommt noch Gesundheit und Fitness.
Mhm.
Aber da sehe ich es nicht so rosig für dich.
Oh, nein.
Wobei, ihr Selbstvertrauen ist riesig.
Ja.
Sehr. Mann, ich bin so überrascht, das trifft voll auf dich zu alles.
Ja, ist so. Weiter.
Sie lassen sich von anderen nicht beeinflussen und geben ihren eigenen Rhythmus vor. Beim Sport fehlt allerdings der große Ehrgeiz. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Sie wollen in ihrer Freizeit lieber relaxen, das Leben genießen und auch mal etwas mehr essen.
Fick dich, Horoskop. Was soll denn die Scheiße?
Heute bei McDonald's bestellen.
Ich habe bei McDonald's bestellt. Natürlich will ich relaxen, ich habe zwei Kinder. Ja, natürlich will ich dann relaxen. Sorry. Natürlich will ich da relaxen. Wann bitte soll ich Sport machen? Horoskop.
Ich dachte, jetzt ein eigenes Fitnessstudio.
Nee, wer hat das geschrieben? Wer hat Name und Adresse?
Ich würde mal sagen, wir spielen hier die Abspannmusik jetzt mal ein. Ja?
Willst du abschließend noch was zum Podcast sagen? Also wir haben gehört, was für ein Knochenjob das ist, irgendwie Tänzer zu sein, wie viel Passion das braucht, was für eine unglaubliche Chance in der Begegnung von Körpern besteht.
Aber wir haben auch wahnsinnig Tolles über unseren Mitarbeiter der Woche, über Bubu, erfahren. Und wir haben über unsere wirklichen Probleme gesprochen. Ja.
Und also, dass das auch ein Zeitungsartikel wert ist, wenn die Polizei mal kommt und Leute wegrennen. So.
Genau.
Wählt den Mitarbeiter des Monats.
Oder die Mitarbeiterin. Schreibt eure Kommentare unter die Facebook- und Instagram-Posts des Theater Bielefelds.
Ihr könnt auch auf Noah Beckers Seite oder auf meine Seite schreiben.
Genau.
Schreibt uns einfach.
Noch ein Schlusssatz. Liebes Publikum, vielen Dank und bis bald. Tschüss.